Es geht heute um die Wassertaufe, die ja in christlichen Kreisen schon bekannt ist und immer noch eine umstrittene Sache ist, obwohl es eigentlich ein Grundlagenthema ist für die christliche Gemeinde oder für die Christen überhaupt. Immer noch umstritten, immer noch Grund vieler Diskussionen und sogar Streitereien gibt's aufgrund des Themas Wassertaufe. Die einen sagen, braucht man nicht mehr, nicht notwendig. Die anderen sagen, sehr notwendig, ist sogar heilsnotwendig. Aufgrund von ein paar Bibelstellen wollen sie das beweisen. Traditionelle Christen machen noch eine Babytaufe und meinen, das passt und ist so in Ordnung. Und so ganz bibeltreue, die machen dann die Erwachsenentaufe. Und so gibt es da Diskussionen in einer Bandbreite, das eigentlich nicht so sein soll. Viele drücken sich auch vor der Wassertaufe, weil sie es unangenehm empfinden oder es vielleicht peinlich ist, wenn sie da ins Wasser steigen müssen. Oder vielleicht sind sie auch wasserscheu, ich weiß es nicht. Da kommt mir das Wasser in die Nase oder ich komme da nicht mehr rauf, ich kriege keine Luft oder keine Ahnung, was es für Gründe gibt. Und die anderen meinen, na ja gut, ich bin ja als Baby getauft worden, das wird dann schon so passen. Und wenn das dann jemand so predigt, dann, ja genau, der hat es auch gesagt, passt mal ins Konzept. Dann müssen wir wieder zurück zu unserer guten Bibel, was die Bibel eigentlich neutestamentlich über diese Taufe sagt. Eine Sache, die sehr unbekannt ist, ist das, dass auch Jesus die Leute im Wasser getauft hat. Nicht nur Johannes der Täufer, sondern Jesus, da heißt es im Johannesevangelium 3,22, danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Änon nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Und sie kamen hin und wurden getauft. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Also, Jesus taufte, Johannes der Täufer taufte. Es gab Streiterei mit den Juden, weil die Juden hatten ja noch die Reinigungsvorschriften vom Gesetz und da steht jetzt nichts von dieser Wassertaufe drin und dann gibt es schon wieder Konflikt. Und dann haben die Jünger des Johannes auch wieder noch ein Problem gehabt. Also sehen wir, die waren auch relativ fleischlich. Johannes, haben sie gesagt, der, den du getauft hast, der tauft jetzt selber. Darf der das wahrscheinlich, der Hinterstimme? Kann das sein? Das machst doch du. So ging es los. Aber wir sehen, Jesus hat auch Leute und sogar viele Leute im Wasser getauft. Interessant ist auch da hier, da heißt, weil dort viel Wasser war. Also man braucht schon Wasser, um zu taufen. Das ist wieder ein Hinweis darauf, dass es nicht bloß so ein paar Tröpfchen sind. Und Jesus selber hat auch den Auftrag gegeben an die Gemeinde, an seine Jünger und Apostel, die Menschen, die gläubig werden, zu taufen. Das steht in Matthäus 28, ab Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also es ist der Ratschluss Gottes, dass die Gläubigen getauft werden. Er sagt, geht hin, macht sie zu Jüngern und da tauft sie. Macht sie zu Glaubenden, indem dass sie das Evangelium predigt, die gute Nachricht von der Erlösung und dann tauft ihr sie. Und es ist Gottes Wille und Gottes Ratschluss. Und es war auch schon bei Johannes dem Täufer Gottes Ratschluss, dass die Leute zu ihm kommen sollen und sich taufen ließen. Und von den Pharisäern und Gesetzesgelehrten heißt es im Lukas-Evangelium 7, Vers 30, die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Also wenn sich jemand nicht taufen lässt, dann macht er den Ratschluss Gottes für sich wirkungslos. Nicht für die anderen, die sich taufen lassen, aber für sich macht dieser, der sich weigert, sich taufen zu lassen, den Ratschluss Gottes wirkungslos. Und das ist eigentlich eine Dummheit, weil wenn Gottes Ratschluss das ist, dann wird er auch einen Sinn dahinter sehen. Weil ich denke nicht, dass Gott das sich aus Spaß ausgedacht hat, dass einmal jemand wieder endlich einmal sauber wird. Vom Natürlichen her. Vom Geistlichen her ist was anderes. Da ist er endlich, da soll er endlich sauber werden. Was ist nun eigentlich Taufe? Wenn man dieses Wort Taufe im Lexikon nachschlägt, dann heißt es im Sinngemäßen übersetzt, etwas über sich kommen lassen, bedeutet das Wort Taufe. Bei der Wassertaufe ist es ja vordergründig das Wasser, das über einen Täufling kommt, wenn er da untergetaucht wird und wieder hochgezogen wird. Im Geistlichen ist es natürlich was anderes, was über den kommt. Das Wasser ist nur ein Symbol, eine Bildersprache. Und die Bibel spricht auch viel in Bildern. Aber der Täufling eben, er lässt das Wasser über sich kommen, er wird total untergetaucht, aber im Geistlichen kommt etwas anderes über ihn. Es kommt letztendlich Gott selber und Jesus und der Heilige Geist, auf deren Namen er ja getauft wird, über ihn. Er unterstellt sich durch die Taufe ganz bewusst und völlig freiwillig der Herrschaft Gottes. Ich tauche eigentlich unter die Herrschaft Gottes. Das sagt das Taufen oder etwas über sich kommen lassen aus. Ein Mensch, der sich taufen lässt, ergibt das Besitzrecht seines Lebens an Jesus ab. Weil das Bekenntnis sagt ja auch, dass du Jesus als Herrn bekennst und nicht bloß einfach das so plapperst, sondern du sagst Jesus, okay, ich unterstelle mich deiner Herrschaft, jetzt bist du der Boss in meinem Leben, jetzt bestimmst du, wo es lang geht und jetzt hast du alle Rechte an meinem Leben. Du bist als Christ letztendlich ein Eigentum Gottes, wenn du das ernst meinst, dass Jesus wirklich dein Herr sein soll. Aber das ist nicht so schlimm, wie sich das vielleicht anhört, weil du bist nicht bloß ein Eigentum Gottes, du bist ja dann ein Kind Gottes. Und das ist das Schöne, ein Kind Gottes. Und du überträgst die Rechte deines Lebens an deinen himmlischen Vater und an Jesus und an den Heiligen Geist. Und es ist eigentlich eine Freisetzung. Also nicht, du unterstellst dich jetzt Gott und bist dessen Sklave, sondern du unterstellst dich Gott, dem Vater, und bist dessen Kind. Du bist eigentlich ein Freigemachter, ein Freigekaufter und ein Erlöster und damit auch ein Gesegneter, weil ein Kind Gottes ein gesegneter Mensch ist. Und es ist doch besser, dass dein Vater im Himmel die Rechte an dir hat, als ob der Satan, der Sklaventreiber, die Rechte an deinem Leben hat. So viele Menschen meinen, sie sind ihr eigener Boss, sie sind ihr eigener Herr und niemand kann ihnen was vorschreiben und merken nicht, dass sie eigentlich ihre Besitzrechte an den Satan gegeben haben, dass der eigentlich der Sklaventreiber ist, der sie durch die Welt treibt und hetzt und irgendwann dann recht herzlich in der Hölle in Empfang nimmt. Also es ist sinnvoll, Gott selbst, unseren himmlischen Vater, die Rechte an deinem Leben zu übertragen. Und dann kriegst du nämlich das Recht, das Kind Gottes zu sein, und die Sohnschaft ist dir geschenkt. In der Taufe, das haben wir erst vor kurzem gehört, heißt es, dass wir Christus anziehen. Wenn wir ins Wasser hineintauchen, ich habe damals das Beispiel gebracht, wie wenn jemand oder ein Teil in eine Farbe eingetaucht wird und wenn du es wieder herausziehst, dann hat es die Farbe angenommen. So nehmen wir Christus an und haben Christus angezogen. Und das sagt uns der Paulus klipp und klar, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Du bist in Christus hineingetaucht und hast ihn angezogen, angenommen. Und dieser Vers, müssen wir aber wirklich, oder diese zwei Verse, war Galater 3, 26 und 27, müssen wir aber auch ganz klar anschauen, denn dieser Vers sagt nämlich eindeutig aus, dass man durch Glauben ein Sohn, ein Kind Gottes wird und nicht durch die Taufe, dass wir es nicht falsch verstehen. Ihr alle seid Söhne durch den Glauben in Christus Jesus. Die Taufe ist bloß eine Bestätigung dazu, ein Folgewerk, dass der Glaube sich ausdrücken kann. Nicht nur durch ein Bekenntnis mit dem Mund, sondern eine Tat. Wenn ein Glaube ohne ein Werk sagt uns die Bibel im Jakobusbrief, das ist tot, das ist so viel wie nichts. Also muss dein Glaube einen Ausdruck bekommen. Du musst deinem Glauben einen Ausdruck verleihen. Und das ist einmal das Bekenntnis, dass Jesus jetzt dein Herr ist und dass du ihm die Herrschaft gibst. Und das bezeugst du, indem dass du sagst, okay, ich lasse mich im Wasser taufen, ich tauche unter in Christus ein, ich ziehe Jesus Christus an und das bestätigst du mit der Taufe. Damit sehen wir, nicht die Taufe ist die Errettung, sondern der Glaube gibt dir die Errettung. Nur ist es so, dass das eigentlich zusammengehört. Und das ist das Problem heutzutage, dass viele gläubig werden und nach Jahren lassen sie sich vielleicht einmal taufen, weil sie dann endlich einmal überredet worden sind, das auch zu tun, weil sie wollen ja nicht anders sein wie die anderen. Also rein biblisch gesehen und Apostelgeschichte, wenn man die Geschichten so liest, sind die Leute gläubig geworden und dann wurden sie auch gleich getauft. Das wäre eigentlich der gerade hundertprozentige Weg. Wenn es nicht so geschehen ist, ist aber kein Beinbruch. Wichtig ist erst einmal der Glaube und das Bekenntnis mit dem Mund, dass du ein Christ geworden bist. Der Glaube hat dich gerettet. Also es ist auch möglich, dass da mal eine Zeitspanne dazwischen ist. Aber das Optimale wäre, gleich mal gläubig geworden, getauft, Heiligen Geist empfangen, Abendmahl gefeiert, alles so in einem Paket, das wäre das Optimale. Diejenigen, die sagen, die Taufe im Wasser ist heilsnotwendig, die beziehen sich hier auf die Schriftstelle Markus 16,16. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Eben, weil es eigentlich so in einem Aufwasch so gemacht werden soll, darum ist dieser Vers auch hier so, gläubig und getauft. Es steht dann dabei, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Es steht nicht da, wer aber nicht getauft ist, wird verdammt werden. Sondern wer ungläubig ist, wird verdammt werden. Weil wenn du das ganze Ding einmal umdrehst und nimmst jemanden, der nicht gläubig ist und lässt sich taufen. Einfach so. Glaubt eigentlich nichts, aber naja, ich lasse mich jetzt auch mal taufen. Vielleicht im christlichen Verein dabei zu sein oder vielleicht da irgendein Unheil zu stiften. Ich weiß auch nicht, welche Motivation da manche Leute haben. Der ist trotz der Taufe nicht gerettet, weil er nicht gläubig geworden ist. Also erst kommt der Glaube und dann kommt die Taufe dazu. Die Taufe aber ist nicht heilsentscheidend, sondern der Glaube. Und wenn jemand dieser Wassertaufe so richtig bewusst aus dem Weg geht, dann muss man sich dann auch mal fragen, was glaubt denn der eigentlich? Warum soll man sich nicht taufen lassen, wenn man gläubig geworden ist und wenn man es erkannt hat, dass man dann auf Christus getauft wird, dass man in der Taufe Christus anzieht? Der Glaube, der soll ja doch ein Werk haben und er soll sich irgendwo ausdrücken. Das gehört einfach dazu. Und da ist die Wassertaufe natürlich eine Top-Möglichkeit, sein Bekenntnis zu Jesus Christus und zu seinem Erlösungswerk zu bekräftigen, auszudrücken, zu bekunden. Bei manchen Menschen wäre es vielleicht sogar sinnvoll, wenn ein bisschen eine Spanne dazwischen ist, wenn man noch nicht so recht weiß, ist er jetzt tatsächlich gläubig oder ist er nicht gläubig. Wir haben ja schon manchmal Menschen getauft, weil sie ein paar Mal im Hauskreis waren und nach der Taufe sind die verschwunden. Da wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, man hätte ein bisschen abgewartet und geschaut. Aber gut, sie haben auch einen Kopf auf und sie dürfen immer entscheiden, ich will das oder ich will das nicht. Die grundsätzliche biblische Vorgehensweise ist, Evangelium verkünden, gläubig geworden, taufen. Nicht gläubig geworden, natürlich nicht taufen. Das wäre der optimale Weg, aber es muss nicht so sein. Da gibt es nicht ein Gesetz. Aber was nicht geht, biblisch gesehen, das ist eine Säuglingstaufe mit einem Taufpaten als stellvertretendem Glaubenden. Weil der Täufling glauben muss an das Erlösungswerk Christi. Und das kann halt einfach ein Säugling nicht. Der wird auch das Evangelium nicht verstehen, wenn du das ihm erzählst, weil er noch nicht einmal die Sprache kann, von wegen den Inhalt zu verstehen. Außerdem haben wir ja vorher gehört, diese Wassertaufe soll bewusst gemacht werden und sie soll freiwillig und im Glauben gemacht werden. Und das kann eigentlich nur ein mündiger, erwachsener Mensch sein, der bewusst, freiwillig und im Glauben sich taufen lässt. Das kann einfach ein Säugling nicht. Ein Säugling, den kannst du segnen, den sollst du auch segnen und dem soll es gut gehen. Und wenn das Elternpaar ein gläubiges Paar ist und den Weg mit Jesus super geht, dann kann dem Säugling und dem heranwachsenden Kind nichts Besseres passieren. Du kannst das Kind x-mal gesegnet haben, aber wenn die Familie nicht in Ordnung ist, weil die Eltern nicht im Glauben leben, wenn da Chaos ist, dann wird dieses Kind nicht irgendwo diesen super Segen haben, weil es einfach nicht gut ist. Besser ist es, wenn dieses Kind gläubige Eltern hat und irgendwann, wenn es erwachsen ist und sich auch entscheidet für Jesus und dann taufen lässt, dann ist es perfekt, so ist es optimal. Aber es muss eben eine freiwillige Glaubensentscheidung sein. Das griechische Wort für dieses Taufen ist baptizo und bedeutet eintauchen oder untertauchen. Also es bedeutet komplett im Wasser eintauchen, nicht einfach bloß ein paar Tröpfchen aufs Köpfchen, wie man so schön sagt, und das noch dazu ohne Glaube. Nein, es bedeutet komplett im Wasser untertauchen. Und es muss auch nicht irgendein besonders geweihtes Wasser sein. Und es muss auch nicht der Jordan sein. Wie manche meinen, wenn wir dann nach Israel fahren, dann lasse ich mich im Jordan taufen, weil das ist besonders gut. Wasser ist Wasser. Und es geht nicht ums Wasser letztendlich, sondern um die geistliche Komponente dahinter. Ein einfacher, echter Glaube an Jesus und an sein Erlösungsopfer, an das Evangelium muss vorhanden sein. Das ist die Grundvoraussetzung. Alles andere ist völlig nebensächlich. Wo und wie und wann ist nebensächlich. Und man soll sich auch nicht taufen lassen, weil sich das in christlichen Kreisen so gehört oder weil die anderen das so sagen oder weil die anderen das so machen oder gemacht haben, dann mache ich es halt auch. Das ist eigentlich nicht ein richtiger Glaube, das ist bloß ein Nachahmen. Also wenn sich jemand taufen lässt, dann soll er sich erst einmal darüber Gedanken machen und sagen, will ich jetzt das? Oder will ich das nicht? Glaube ich jetzt das? Oder glaube ich das nicht? Und dann soll er eine Entscheidung treffen und dann soll er sich aber anständig taufen lassen. Und ohne Ausreden. Sicherlich, der Satan bekämpft es. Der Satan will es verhindern, dass sich Menschen taufen lassen. Und er führt da jede Menge Gründe an, warum das nicht sein muss oder warum das peinlich ist oder egal was immer auch. Er dir für Gedanken unterjubelt oder für Schwierigkeiten macht, damit du nochmal abgebracht wirst von dieser Wassertaufe. Aber wenn du das willst, wenn du das erkannt hast, das ist richtig und es ist gut und ich glaube das, dann lass dich taufen, egal was die Umstände sagen, dann zieh das durch. Es ist nämlich sehr gut und wichtig für dich. In der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte, wurde das einfach gemacht mit dieser Taufe. Zum Beispiel, wenn wir es lesen hier, Apostelgeschichte 8, 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Ein bisschen weiter unten. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündete ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Also er hat das Evangelium gehört, er hat es geglaubt, und wahrscheinlich hat er ihm von der Taufe schon erzählt, sonst wäre er nicht auf die Idee gekommen. Und dann sagt der Kämmerer: Hey, Philippus, schau hin, da ist ja Wasser. Was hindert mich? Ich will jetzt getauft werden. Und schon wurde er getauft. So einfach. Ohne ein Taufseminar, ohne eine Bibelschule zu besuchen und ohne erst in eine Seelsorge zu gehen und ohne, dass er erst einmal Werke der Buße tun muss. Der Kämmerer musste auch keine weißen Gewänder anziehen. Zumindest steht es nicht da. Und er musste nicht einmal eine Taufkerze basteln. Einfach. Das Wasser war da, der Glaube war da und das Wasser war da. Es gab auch keine Tauffeier mit Kaffee und Kuchen, aber es gab eine Glaubenstaufe. Ich meine, ich habe ja nichts gegen den Kaffee und gegen den Kuchen, aber wenn diese Tauffeier wichtiger ist als die Taufe selber und die total ablenkt von dem Wesentlichen, von dem Geistlichen, dann sage ich, lass es bleiben, trink deinen Kaffee ein anderes Mal und konzentriere dich auf die Taufe. Wenn jemand gläubig geworden ist und sich taufen lassen will, dann soll er einfach getauft werden. Und wenn es pressiert, dann geht auch eine Badewanne, wenn er reinpasst komplett unter das Wasser. Und wenn jemand sich noch nicht taufen lassen will, dann dränge ihn nicht dazu, sondern lass den Heiligen Geist und dem Wort seine Arbeit tun. Weil wenn jemand sich bloß taufen lässt, weil du ihn überredet hast, aber der Glaube noch nicht so richtig gefunkt hat, dann ist es nicht so gut gerade. Das heißt aber nicht, dass diese Taufe dann jetzt nicht gültig war und dass er sich dann nochmal taufen lassen muss. Nein, das bedeutet nicht, aber es ist optimal, wenn er selber auf das kommt, okay, ich will das jetzt, das ist Gottes Ratschluss für mich, ich mache das. Aber ermutigen darfst du natürlich an jeden dazu, sich im Wasser taufen zu lassen. Du kannst immer wieder den Sinn der Taufe erklären und das, wie die Bibel das sagt, ist alles okay, aber dränge nicht irgendwo aus religiösen Eifer. Aber es ist gut, wenn du ermutigst, weil wir wissen ja, der Satan, der will das verhindern und er weiß nämlich ganz genau, dass diese Taufe geistliche Auswirkungen hat auf das Leben von dem Täufling und natürlich auf den Satan und seine dämonischen Engel hat es auch Auswirkungen und zwar negative Auswirkungen, weil die Rechtslage sich ein bisschen ändert. Und das ist so wichtig, die Rechtslage. Wer hat jetzt das Recht an dem Christen und wer nicht? Wer ist wirklich Herr in diesem Leben? Und es ist so wichtig, dass wir wissen, was die Glaubenstaufe im Wasser, was die bewirkt. Und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Als der Petrus seine erste Predigt loslegte, nachdem er mit Heiligen Geist erfüllt wurde. Und da heißt es hier, Apostelgeschichte 2,37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Was sollen wir jetzt tun? Das Evangelium hat uns geflasht. Aber was müssen wir jetzt tun? Die Juden, die waren immer auf Werke fixiert. Etwas zu tun. Vom Gesetz her mussten sie viel tun. Ja, was soll man denn jetzt tun? Und dann sagt Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Boah, an einem Tag 3000. So eine Massentaufe. Aber er hat nicht irgendein Gebot gepredigt, das müsst ihr tun und hier müsst ihr, sondern er hat gesagt, lasst euch taufen auf diesen Namen Jesus. Und warum? Zur Vergebung der Sünden. Das ist der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Der ganze alte Dreck und Schrott wird abgewaschen. Als der Paulus sich taufen ließ, nach seiner Bekehrung, heißt es auch, und nun, was zögerst du, Paulus? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Doch eine Reinigungssache. Aber nicht vom Staub und Schmutz der Welt, sondern von dem Sündenschmutz abwaschen. Dazu ist die Taufe gemacht. Ein Abwaschen und ein Vergeben der Sünden. Und wenn ein Mensch gläubig geworden ist und sich taufen hat lassen, dann sind die weg. Ein für alle Mal. Vergiss es niemals. Denn es werden Leute kommen, die sagen, ja, du musst da erst einmal eine Generalbeichte halten. Du musst erst einmal alles, was du in deinem Leben so verbockt hast, das musst du erst einmal alles vor Gott bekennen und tralala. Und du musst in Seelsorge gehen und du musst erst deine Vergangenheit aufarbeiten. Nein, das musst du nicht. Du brauchst es bloß abwaschen und nicht danach wieder aus dem Siphon rausholen, den Dreck. Abgewaschen. Eine neue Schöpfung, sagt uns die Bibel. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, 17. Und wenn das Alte vergangen ist, dann ist es vergangen. Und wenn die Sünde vergeben ist, dann ist sie vergeben. Und wenn du gewaschen bist, dann bist du sauber. Und zwar ein für alle Mal. Du hast nämlich in dem Fall deiner Taufe Christus angezogen, mitsamt seiner ganzen Gerechtigkeit. Was willst du dann mit deinen ganzen dummen Dingen, die du vor Jahren getan hast, wieder noch mit Generalbeichte und mit Vergangenheit aufarbeiten und Vorfahren, Schuld und was weiß ich, was es alles gibt? Für was wäre dann die Taufe gut? Diese Frage muss man sich dann einmal stellen. Du hast Christus angezogen bei deiner Taufe. Du bist letztendlich, du bezeugst damit, du bist mit Christus Jesus gekreuzigt, gestorben und auch wieder auferstanden. Das ist die ganze Sache. Du bist eine neue Schöpfung geworden, ein ganz neuer bist geworden. Eine Wiedergeburt ist vollstatten gegangen, ein neuer Anfang. Und dann sagt uns der Paulus im Galater 6,15, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung gilt was. Im Neuen Testament, im Neuen Bund ist das der Maßstab, dass du eine neue Schöpfung bist und nicht, ob du beschnitten bist oder unbeschnitten bist, ob du Vergangenheit aufgearbeitet hast, ob du die 10 Gebote gehalten hast, ob du keine Ahnung was gemacht hast. Nein, es zählt, dass du in Christus Jesus bist und damit eine neue Schöpfung. Dieses stellvertretende Opfer Jesu am Kreuz und seine Auferstehung gilt für uns, als ob wir das selber gewesen wären. Und in der Taufe bestätigen wir das. Da heißt es im Kolosser 2,12, mit ihm begraben in der Taufe, mit ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. Also nicht wir sind gekreuzigt worden, sondern unser Stellvertreter Jesus ist gekreuzigt worden. Und es gilt für uns so, als ob wir selber dort am Kreuz gestorben wären und wieder auferstanden wären. Und wir drücken das aus in der Taufe. Die Taufe, dieses Untertauchen, ist so viel wie, jetzt bin ich auch begraben, komme aber wieder raus. Das drücken wir damit aus. Also wir haben ein Riesenglück. Wir brauchen nicht gekreuzigt werden, wir brauchen auch nicht am Kreuz sterben, weil es hat unser Vertreter gemacht, das Opferlamm. Und in der Taufe drücken wir das damit aus. Wir geben dieser Tatsache, diesem Glauben an dieses Erlösungswerk einen Ausdruck in der Taufe. Mit Jesus gestorben, mit Jesus begraben und mit Jesus auch wieder auferstanden, eine neue Schöpfung geworden. Er wurde geopfert und für mich gilt es. Das sieht vielleicht im Natürlichen aus wie irgend so ein Ritual. Ich meine, die Inder, die hupfen dann zur Sündenvergebung, zur Reinigung in den Ganges. Ist auch ein Ritual, aber für uns ist das nicht ein Ritual, für uns ist das eine geistliche Wahrheit, die mit Auswirkungen hat. Wir identifizieren uns letztendlich mit Jesus, mit seinem Kreuzestod und mit seiner Auferstehung. Römer 6,3 sagt uns der Paulus. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Unser alter Mensch, der Sündige, ist mitgekreuzigt. Und es ist uns vergeben worden. Die Sünde ist weggetan worden. Gibt es eine bessere Nachricht? Darum heißt der Evangelium die gute Nachricht. Was sollen wir nun tun, Brüder? Haben es zum Petrus gesagt und zu den Aposteln. Tut Buße, heißt das, da sagt der Paulus, und nicht bloß lasst euch taufen, er sagt auch tut Buße. Und das greifen dann viele wieder auf und ja, müssen wir doch Buße tun, müssen wir doch erst noch dieses und jenes und in Ordnung bringen und tralala. Was heißt nun Buße? Denk um, kehr um, denk um, ist die Aussage. Nicht Buße jetzt von bösen Werken, sondern Buße, eine Abkehr von dem Versuch, mit Gesetzeswerken Rechtfertigung zu bekommen, hin zu Jesus, um von ihm Rechtfertigung zu bekommen. Diese Buße ist hier gemeint. Und das ist ein Unterschied. Und das kann man ganz schnell missverstehen, weil das Wort Buße hat so einen komischen Beiklang bekommen, so bußfertig zu sein, so ein bisschen gebückt durch die Gegend laufen, so ganz überdemütig, so ein Buß Gottesdienst, was sie manche machen, so ein Buß- und Bettag und keine Ahnung. Wir brauchen nicht einen Buß- und Bettag. Wir können uns abwaschen lassen von den Sünden und dann gibt es einen Freudentag. Buße bedeutet eine Abkehr vom Gesetz in diesem Zusammenhang. Abkehr vom Gesetz und seinen Regeln zur Reinigung und zur Rechtfertigung. Es ist Schluss, will der Paulus, der Petrus hier sagen, mit diesem Zeug. Jetzt geht's anders, jetzt geht's nach dem Neuen Bund, jetzt geht's nach der Richtlinie Gottes im Neuen Testament, nach dem, was Jesus getan hat. Das bedeutet hier diese Umkehr, diese Buße, dieses Umdenken. So, und dann möchte ich noch dazu sagen, weil es hat damals schon Probleme gegeben und die gibt es mit Sicherheit bei den einen oder anderen auch heute, es spielt keine Rolle, wer von wem getauft worden ist. Weil damals haben schon gestritten, ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, ich aber des Kephas und der hat mich getauft, das ist vielleicht besser, wie wenn es der andere gemacht hat. Nein, es ist nicht wichtig, wer dich tauft, sondern es ist wichtig, auf wen du getauft wirst. Wenn du auf eine Kirche getauft wirst oder auf eine Gemeinschaft, dann ist das ein Problem. Wenn du auf Jesus getauft wirst, dann ist es richtig und dann passt es. Egal, wer dich tauft. Das ist ausschlaggebend. Und der Satan ist halt einfach uns gemein und ein Lügner, ein Meisterlügner und er versucht immer wieder, die Christen in Spaltung zu bringen und findet auch immer wieder dumme Leute, die sich auf solche Gedankengänge einlassen. Und der Paulus war damals im Korintherbrief nachlässt so weit, dass er gesagt hat, Gott sei Dank habe ich nicht so viele Leute getauft, dass ich aus dem Schneider bin von dieser Diskussion, wer ist jetzt von wem getauft worden. Und er sagt dann hier, ist etwa Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Nein, auf Jesus getauft worden. Das ist maßgeblich. Und so ist es auch gut. Dann ist es auch egal, in welchem Wasser dass du getauft wirst. Damals war es halt gerne mal ein Fluss oder ein Bach oder ein See oder ein Weiher. Vielleicht wurden auch Leute im Meer getauft. Möglich, aber es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, oh, im Salzwasser, ob das richtig ist. Das ist auch ein Wasser, oder? Wasser ist Wasser. Heute wird es meistens in einem Schwimmbecken gemacht. Ich habe vorher schon gesagt, auch eine Badewanne ist manchmal möglich. Auch ein Planschbecken ist möglich, je nachdem, wie groß und wie tief das ist. Hauptsache, es ist genügend Wasser da. Und wenn das Wasser von der Temperatur ein bisschen angenehm ist, ist es natürlich vom Vorteil. Es gibt auch Leute, die schneiden in ein Eiserloch rein, damit sie Wasser haben, um Leute zu taufen. Ich weiß nicht, ob ich da rein könnte, in so ein Eiswasser, aber die haben wahrscheinlich schon erkannt, dass die wichtig ist, die Taufe, sonst würden sie das nicht tun. Zum Ablauf so einer Taufe ist es natürlich sinnvoll, wenn dieser Täufling vorher noch einmal seinen Glauben an Jesus bekennt. Wenn man es nicht weiß, ob er jetzt gläubig ist, wenn man es eh weiß, okay, dann ist es vielleicht nicht so wichtig, aber gut ist es allenthalben. Man kann auch hinterher dann für einen Täufling beten, ist auch in Ordnung, aber es muss nicht. Ja, weil es gibt, dass der Heilige Geist für den Täufling hinterher auch noch ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis oder irgendeine Prophetie hat, dann ist es super. Die Gefahr ist bloß das, dass Leute sich dann irgendwas aus den Rippen quetschen, weil es muss auch jeder jetzt ein Wort kriegen. Sonst ist er enttäuscht. Und dann wird jemand irgendwas gesagt. Und dann geht er dem ganzen Ding wieder auf den Leim. Es soll nicht so sein, wenn tatsächlich der Heilige Geist ein Wort gibt für den Täufling, ist es wunderbar und es ist schön, aber es muss nicht irgendwo aus den Rippen gepresst werden. Gut, das war es eigentlich schon. Jetzt weiß jeder, dass es eine Wassertaufe gibt und was für einen Sinn das es hat und wie sie ungefähr ablaufen soll. Aber die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Ich will niemanden drängen, ich will bloß jeden dazu ermutigen. Amen.